In unserer Predigtreihe Glaubensvorbilder im Alten Testament hören wir nun auf das Wort Gottes in Josua Kapitel 6, die Einnahme Jerichos. Jericho aber war verschlossen und verriegelt vor den Kindern Israels, so dass niemand heraus oder hineingehen konnte. Und der Herr sprach zu Josua: Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und den tapferen Kriegern in deine Hand gegeben. Darum sollt ihr um die Stadt ziehen, alle Kriegsleute, einmal rings um die Stadt herum. So sollst du es 6 Tage lang tun. Und 7 Priester sollen 7 Hörner des Heiljahres vor der Lade hertragen. Und am 7. Tag sollt ihr 7-mal um die Stadt ziehen, und die Priester sollen in die Schofarhörner stoßen. Und es soll geschehen, wenn man das Horn des Heiljahres bläst und ihr den Ton des Schofarhorns hört, so soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Dann werden die Stadtmauern in sich zusammenstürzen und das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich hin. Da rief Josua, der Sohn Nuns, die Priester zu sich und sprach zu ihnen: Tragt die Bundeslade und lasst 7 Priester 7 Hörner des Heiljahres vor der Lade des Herrn hertragen. Zum Volk aber sprach er: Macht euch auf und zieht um die Stadt, und die gerüsteten Krieger sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Als Josua dies zum Volk gesagt hatte, zogen die 7 Priester hin, welche die 7 Hörner des Heiljahres vor dem Herrn hertrugen. Und sie stießen in die Hörner, und die Bundeslade des Herrn folgte ihnen nach. Und die gerüsteten Krieger schritten vor den Priestern her, die in die Hörner stießen, und die Nachhut folgte der Lade nach, und sie stießen beständig in die Hörner. Josua aber gebot dem Volk und sprach: Ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben, noch eure Stimme hören lassen. Auch soll kein Wort aus eurem Mund gehen, bis zu dem Tag, da ich zu euch sagen werde: Erhebt ein Kriegsgeschrei. Dann sollt ihr ein Kriegsgeschrei erheben. Und die Lade des Herrn zog einmal rings um die Stadt, und sie kamen wieder in das Lager und blieben über Nacht im Lager. Und Josua stand am Morgen früh auf, und die Priester trugen die Lade des Herrn. Auch trugen die 7 Priester die 7 Hörner des Heiljahres vor der Lade des Herrn her und stießen fortwährend in die Hörner. Und die gerüsteten Krieger gingen vor ihnen her, aber die Nachhut folgte der Lade des Herrn, und sie stießen fortwährend in die Hörner. Am 2. Tag zogen sie auch einmal um die Stadt und kamen wieder ins Lager. Das taten sie 6 Tage lang. Am 7. Tag aber machten sie sich früh auf bei Anbruch der Morgenröte, und sie zogen nach derselben Weise 7-mal um die Stadt. Nur an diesem Tag zogen sie 7-mal um die Stadt. Und es geschah beim 7. Mal, als die Priester in die Hörner stießen, da sprach Josua zum Volk: Erhebt ein Kriegsgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Aber diese Stadt und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben, sie und alle, die bei ihr im Haus sind, denn sie hat die Boten verborgen, die wir aussandten. Ihr aber hütet euch vor dem Gebannten, damit ihr nicht, nachdem ihr daran den Bann vollstreckt habt, doch von dem Gebannten etwas nehmt und über das Lager Israels einen Bann bringt und es ins Unglück kommt. Aber alles Silber und Gold samt den ehernen und eisernen Geräten soll dem Herrn geheiligt sein. Es soll in den Schatz des Herrn kommen. Da erhob das Volk ein Kriegsgeschrei, und die Priester stießen in die Schofarhörner. Als nun das Volk den Schall der Hörner hörte und ein großes Kriegsgeschrei erhob, da stürzte die Mauer in sich zusammen, und das Volk drang in die Stadt ein jeder gerade vor sich hin. So nahmen sie die Stadt ein. Und sie vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war, mit der Schärfe des Schwertes an Männern und Frauen, Jungen und Alten, Rindern und Schafen und Eseln. Aber Josua sprach zu den beiden Männern, die das Land ausgekundschaftet hatten: Geht in das Haus der Hure und bringt die Frau von dort heraus, samt allen ihren Angehörigen, wie ihr es geschworen habt. Da gingen die jungen Männer, die Kundschafter, hinein und führten Rahab heraus, samt ihrem Vater und ihrer Mutter und ihren Brüdern und allen ihren Angehörigen. Ihr ganzes Geschlecht führten sie hinaus und brachten sie außerhalb des Lagers Israels unter. Aber die Stadt und alles, was darin war, verbrannten sie mit Feuer. Nur das Silber und Gold und die ehernen und eisernen Geräte legten sie in den Schatz des Hauses des Herrn. So ließ Josua die Hure Rahab leben, samt dem Haus ihres Vaters und allen ihren Angehörigen, und sie blieb mitten in Israel wohnen bis zu diesem Tag, weil sie die Boten verbarg, die Josua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Zu der Zeit schwor Josua und sprach: Verflucht vor dem Herrn sei der Mann, der sich aufmachen und diese Stadt Jericho wieder bauen wird. Wenn er ihren Grund legt, so soll es ihn seinen erstgeborenen Sohn kosten. Und wenn er ihre Tore setzt, so soll es ihn seinen jüngsten Sohn kosten. Und der Herr war mit Josua, und die Kunde von ihm verbreitete sich im ganzen Land. Herr Jesus, wir bitten dich nun, dass du unsere Herzen, unseren Geist öffnest und dass dein Wort das in uns tut, wozu du es gesandt hast. Amen. Wir haben diese wohlbekannte Geschichte von Jericho gehört, die ja sehr ausführlich erzählt wird. Was können wir jetzt heute damit anfangen? Paulus sagt, alle Schriften, und damit meint er das ganze Alte Testament, ist uns gegeben. Ist uns gegeben zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. 2. Timotheus 3. Das heißt, wir sollen daraus geistliche Prinzipien für unser Glaubensleben lernen. Diese Geschichte von Jericho hatte mit dem Auszug Israels aus Ägypten begonnen. Israel hatte Gottes übernatürliche Macht erlebt. Gott hat Wunder über Wunder getan. Und trotzdem lesen wir, sie murrten ständig. Sie waren ungehorsam. Sie zweifelten. Sie rebellierten gegen Gott. Und sogar fielen sie ab, indem sie ein goldenes Kalb anbeteten. Aber trotzdem brachte Gott sie an die Grenze des verheißenen Landes. Ich glaube, das ist noch ein viel größeres Wunder. Und die Erfüllung der Verheißung war zum Greifen nahe. Aber dann haben sie die Kundschafter hingeschickt, die haben dann erzählt, was da so los ist. Und das hat sie in panische Furcht versetzt vor den Bewohnern dieses Landes. Und dann haben sie erneut gegen Mose und gegen Gott rebelliert. Und dann war es aus. Dann konnten sie nicht mehr ins verheißene Land ziehen. Folge davon war, dass sie 40 Jahre durch die Wüste wandern mussten. Es war nicht Gottes eigentliche Bestimmung für sie, war nicht Gottes Wille, sondern das war ein langer und schmerzhafter Erziehungsweg Gottes. Es war die Folge ihres Unglaubens und ihrer Rebellion gegen Gott. Es ist ein Drama. Hätten sie viel einfacher haben können. Und was mich erstaunt, Gott hat ihre ganzen Sünden, die sie vorher getan hatten, alle vergeben. Aber ihr Unglaube hat sie dann darin gehindert, dass Gott seine Verheißung erfüllen konnte. Während dieser 40 Jahre in der Wüste starb dann die erste ungläubige und rebellische Generation, die aus Ägypten gezogen war. Außer zwei Männern, Josua und Kaleb, die hatten sich nicht beteiligt an der Rebellion. Und dann wuchs in der Wüste eine zweite Generation auf. Die hat es dann gelernt, Gehorsam und Glauben an ihren treuen Gott. Und diese zweite Generation war dann unter Josua bereit, das verheißene Land einzunehmen. Dabei ist Josua auch ein Vorbild im Glauben für uns. Und nun möchten wir betrachten, wie Gott den Sieg des Glaubens geschenkt hat. Im Fall von Jericho. Nun heißt in Vers 1, Jericho aber war verschlossen und verriegelt vor den Kindern Israels, sodass niemand heraus oder hineingehen konnte. Israel kam also aus der Wüste. Der Weg ins verheißene Land führte über den Jordan. Der hat so eine natürliche Grenze markiert, von Nord nach Süd. Und direkt hinter dem Jordan, da lag Jericho. Es war eine sehr stark befestigte Stadt. Mitten im Weg, war uneinnehmbar. Aber dieses Jericho musste fallen, wenn Israel den Weg ins verheißene Land fortsetzen wollte. Ging nicht anders. Und dann dachte ich, Gott setzt uns manchmal auch so ein Jericho in den Weg. Irgendwelche Herausforderungen, ein Hindernis, ein Problem, was von riesigen Mauern umgeben ist, was uneinnehmbar, unlösbar scheint. Kinder Gottes haben manchmal anhaltende Probleme und Nöte. Aber vielleicht ist es auch unser eigener Charakter, an dem wir ständig zu Fall kommen, wo sich nichts ändert. Also Bedrängnisse von außen und von innen. Und so gehen Kinder Gottes oft durch schwere Prüfungen hindurch. Und da prüft Gott unseren Glauben. Gerade durch solche Widrigkeiten. Was will Gott? Er will uns in unser Land der Verheißung bringen. Was ist uns verheißen? Uns ist ein Leben im Segen verheißen. In Friede, in Freude im Heiligen Geist. Es ist uns nicht verheißen, dass uns alle Wünsche erfüllt werden. Das ist ein anderes Thema. Aber das ist Gottes Absicht bei jeder Prüfung. Er will, dass wir glaubensgehorsam lernen, so wie Israel hier. Und an diesem Text können wir nun 7 Prinzipien eines siegreichen Glaubens von Josua lernen. Nun das erste Prinzip. Wir müssen Gottes Wort und seine Verheißung kennen. Das ist sicher das wichtigste geistliche Prinzip. Es erscheint uns trivial vielleicht, ja, aber wir kennen es oft trotzdem nicht. Ja, wir lesen täglich die Bibel, gehen in Gottesdienst. Aber wissen wir, was uns von Gott verheißen ist? Wissen wir das wirklich? Ist das ein Teil von uns? Ja, die Verheißung an Josua haben wir gehört in der Schriftlesung, Kapitel 1. Und da hatte Gott ihm verheißen. Er hat ihm absolute Zusage gemacht. Ich werde euch das Land geben, unbedingt. Gott hat sogar im Detail die Grenzen festgelegt, bis wohin es gehen sollte. Niemand, kein Feind, keine Macht der Welt sollte ihm jemals widerstehen können. Gott sagt Josua seinen absoluten Beistand und seine bedingungslose Treue zu. Und Gott ermutigt Josua, hab keine Angst, hab überhaupt keine Angst, fürchte dich niemals. Ich werde immer mit dir sein, immer. Ja, das ist dieser Vers 9. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst. Sei unerschrocken, sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Das war die Verheißung, auf die Josua sich stützte. Und Vers 2 sagt der Herr zu Josua: Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und den tapferen Kriegern in deine Hand gegeben. Gott sagt, ich habe das schon. Gottes Verheißung ist immer schon eine vollendete Tatsache bei Gott. Aber die Erfüllung ist bei uns noch zukünftig. Es liegt noch in der Zukunft. Und da ist eine Spannung dazwischen. Ja? Und diese Spannung, wie können wir die überbrücken? Nur durch den Glauben. Und das erwartet Gott von uns. Gottes Zusage, das war die Grundlage für Josuas Glauben. Deshalb konnte er so handeln. Es waren nicht seine tollen Erfahrungen mit Gott, die sie gemacht haben beim Auszug aus Ägypten. Die ganzen Wunder und Plagen. Es war allein Gottes Wort. Aber neben seinem Zuspruch hat Gott noch eine Bedingung gegeben, ja, einen Anspruch. Gott sagt 3-mal zu Josua: Sei stark und mutig. Sei stark und mutig. Er sagt nicht, jetzt reiß dich mal am Riemen, jetzt stell dich nicht so an wegen ein paar Problemen. Sei mutig. Was heißt das? Das heißt, nimm Gott und seine Zusage absolut ernst und handle konsequent danach. Das ist Ermutigung bei Gott. Und Gott sagt ebenfalls, das wiederholt er auch noch 3-mal, Vers 8, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Gott sagt, handle nach dem ganzen Gesetz, was Mose dir befohlen hat. Weiche niemals davon ab, auch nur 1 Millimeter. Befasse dich intensiv mit diesem Wort Gottes. Lerne deinen Gott zu verstehen und seine Wege mit euch. Das ist die Bedingung, das ist Gottes Anspruch. Sehen auch hier, Gottes Reden enthält immer beides. Den Zuspruch und den Anspruch. Manche Christen wollen immer nur den Zuspruch hören. Und wenn mal ein Anspruch kommt, dann reagieren sie allergisch und sagen, ist doch gesetzlich. War Josua denn gesetzlich, als er dem Herrn gehorcht hat? Der Gehorsam war Josuas Anteil. Es war seine Verantwortung, ohne das ging es nicht. Es gilt auch für uns. Wenn wir den Sieg wollen, wenn wir Freude wollen, wenn wir Frucht wollen in unserem geistlichen Leben, dann müssen wir beim Wort Gottes bleiben und ihm gehorchen. Uns reicht nicht, wenn wir jede Woche nur ein paar Verse aus der Bibel lesen oder hören. Wir müssen das Wort Gottes studieren, in uns aufnehmen, und zwar so lange, bis es einen Teil von uns ausmacht und unser Charakter dadurch geformt wird. Nicht den Kopf nur mit biblischem Wissen zu füllen, ist umsonst. Das bringt uns nicht weiter. Wir müssen Gottes Wort gehorchen, ohne Kompromisse. Wir müssen allem gehorchen, was geschrieben steht. Und nur dann werden wir den Sieg haben. Das ist der Schlüssel zu einem erfüllten und einem siegreichen Leben. Das ist Gottes Wort. Es sind nicht irgendwelche Erfahrungen und Erlebnisse, die man gemacht hat und die man dann über alles drüber stellt. Und deshalb will der Satan uns ja genau dieses Wort heute rauben. Auf die verschiedenste Art und Weise. Bitte beachten wir können nur Gottes Verheißungen glaubend in Anspruch nehmen. Es geht nicht darum, dass Gott uns alle egoistischen Wünsche erfüllt. Wir können nicht auch nicht jede Not, die wir haben, einfach wegglauben und wegbeten. Ja, Gott hat uns verheißen, Freude und Frieden im Heiligen Geist, ewige Hoffnung, er hat uns göttliche Frucht verheißen, Sieg über Sünde. Aber er hat uns kein Schmerz und problemfreies Leben verheißen in der gefallenen Welt. Aber er hat uns verheißen, dass wir in allen Umständen Überwinder und siegreich sein sollen. Das dürfen wir in Anspruch nehmen. Und manche meinen, ja, man darf nur Positives, also Erwünschtes aussprechen, und Probleme und Schwierigkeiten darf man gar nicht mehr erwähnen. Und dann wird es auch so geschehen, wie ich mir das wünsche. Ja, ist falsch, das ist Irrlehre, Verführung. Ja, ist im Grunde ein magisches Denken. Ja, das ist eine Ideologie, die den wahren Glauben zerstört. Wir sind nicht Gott, dass wir uns die Welt nach unseren Vorstellungen formen können. Nun kommt das zweite Prinzip, Folge der Bundeslade. Die Bundeslade wird auch die Lade des Bundes genannt oder Lade des Zeugnisses oder Lade des Herrn. Es war so eine heilige Truhe aus Akazienholz gemacht, innen und außen mit reinem Gold überzogen. Und die konnte dann mit Stangen von den Priestern getragen werden, und innen drin waren unter anderem die steinernen Gesetzestafeln. Und das Wichtigste, da war ein Deckel drauf, ganz aus Gold, und da waren zwei Cherubim dargestellt, also Thronengel Gottes. Und dieser Deckel wurde der Gnadenstuhl genannt. Was bedeutet die Bundeslade für uns heute? Steht für den Herrn Jesus. Sie stellt die Offenbarung der göttlichen Gerechtigkeit, ja, das ist das Gold, dar. Ja, die Gott im Menschen offenbart durch Jesus. Der Gnadenstuhl, das war der Thron des Herrn, der Wohnort Gottes auf der Erde im Alten Bund. Und in Römer 3, Vers 25 sagt Paulus, ich zitiere nach der Elberfelder, in Christus hat Gott hingestellt als einen Sühneort, wörtlich steht da Sühnedeckel, hingestellt als einen Sühnedeckel durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Also es bezieht sich hier eindeutig auf Jesus, dieser Sühnedeckel. Ja, in Israel wurde am Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag, da das Blut des Opfers hingesprengt, um die Vergebung der Sünden des Volkes zu erwirken. Ja, was für ein starkes Bild schon auf das Kreuz Jesu. Und nun sollte die Lade des Bundes mit den Kriegsleuten zusammen von den Priestern um die Stadt Jericho getragen werden. Ja, die war mittendrin im Kriegsvolk. Was für ein schönes Bild. Jesus stand mitten im Zentrum aller Aktivitäten. Und das zeigt, dass Jesus derjenige ist, der uns den Weg ins verheißene Land geöffnet hat. damit wir seine geistlichen Segnungen in Besitz nehmen können. Und deshalb muss er der einzige Mittelpunkt sein in unserem Glaubenskampf. Wenn wir siegreich sein wollen über unsere Jerichos. Unser Weg des Glaubens muss Jesus zum Dreh- und Angelpunkt haben. Wenn Mauern und Probleme fallen sollen. Hast du die Gerechtigkeit Jesu, die allein vor Gott gilt, empfangen? Bist du gereinigt von deinen Sünden und von deinem bösen Gewissen? Hast du Gewissheit deines ewigen Heils? Dann lass Jesus allein den Mittelpunkt deines Tuns sein. Und dann vollbringt er den Sieg und nicht du. Das dritte Prinzip, gehorche Gottes Anweisung genau. Gott hat Israel für Einnahme Jerichos einen ganz genauen Schlachtplan vorgegeben. 6 Tage lang sollten sie um die Stadt ziehen, am 7. Tag 7-mal und immer die Posaunen blasen. Josua setzte die Anweisung Gottes in detaillierte Handlungsanweisungen für die Israeliten um. Sie mussten Gottes Anweisung genau so umsetzen, wie er sie gegeben hat. Durften nichts abändern, keine Abkürzung nehmen. Auch wenn das Ganze militärisch und taktisch ziemlich sinnlos war. Ja, vielleicht sogar lächerlich. Wollen Gott manchmal ein wenig nachhelfen, ein wenig Eigenes hinzutun? Ja, so ein bisschen Gutes habe ich doch auch noch in mir. So ein bisschen eigene Stärke, Intelligenz und Tüchtigkeit. Ja, das hätte in die totale Niederlage geführt. Die Ausführung von Gottes Befehl hat sie sogar dem Spott der Feinde ausgesetzt. Wahrscheinlich haben die sogar von der Mauer runtergelacht. Fliehe die Stimme des Zweifels und des Versuchers. Such die Stärkung deines Glaubens im Vertrauen, im Gebet und der Gemeinschaft mit Geschwistern. Wir brauchen unserer Bibel auch nichts hinzuzufügen. Gottes Wort enthält alles, was wir brauchen, um ein Gott wohlgefälliges und gesegnetes Leben zu führen. Das vierte Prinzip, blase die Posaune. Die Posaune, das war das Schofarhorn im Alten Testament. Schofarhorn war ein Signalinstrument. Bestand aus dem Horn eines rituell reinen Tieres, also in der Regel ein Widder. Und das Schofarhorn wird im Neuen Testament mit Posaune übersetzt. Für Israel diente das verschiedenen Zwecken. Es diente zur Warnung vor Gefahren, Mobilisierung zum Kampf oder auch um Ereignisse anzukündigen. Die Posaune kommt auch vor, wenn Gott direkt erscheint und direkt redet. Also zum Beispiel bei der Gesetzgebung am Sinai ertönten lauter Posaunenschall. Oder auch in der Offenbarung, Kapitel 1 und 4, da hat Jesus die Stimme wie eine Posaune. Die Posaune ist das lauteste Instrument in der Bibel. Ist nicht das Schlagzeug oder die E-Gitarre. Dieses Posaunenblasen hier, oder Schofarblasen, steht für die Proklamation von Gottes Sieg. Nämlich seiner Verheißung an Israel, dass er ihnen das Land geben würde. Die Posaune gab ein sehr lautes, unüberhörbares Signal, was auf Gottes Reden hinweist. Bei Jericho hat Gott proklamiert, dieses Land gehört mir und jetzt kommt sein rechtmäßiger Besitzer, um das einzunehmen. Also Israel proklamierte damit Gottes Anspruch. Und so ist auch der Glaube, er proklamiert das, was im Wort verheißen ist. Er nimmt das in Anspruch, indem er es proklamiert, das heißt, öffentlich und feierlich verkündigt und bekannt macht. So ist es und so wird es geschehen, weil Gott es gesagt hat. Das fünfte Prinzip, lerne Geduld und Ausdauer. Gottes Anweisung war 6 Tage lang, 1-mal um die Stadt, am 7. Tag 7-mal. Ja, hätte da nicht ein Tag gereicht. Warum so lange? Die sollten Geduld und Ausdauer lernen. Ist für uns ein Vorbild. Wir brauchen in manchen Fällen manchmal anhaltendes Gebet. Geht nicht so schnell. Wir müssen das Problem manchmal gewissermaßen im Gebet ständig umkreisen. Und da brauchen wir Geduld und Ausdauer. Auch wenn sich vorerst gar nichts ändert und das erwartete Ergebnis ausbleibt. Gott hat seinen eigenen Zeitplan. Aber wir wollen alles immer sofort. Sie durften Gottes Schlachtplan nicht abändern. Sie durften nicht mal das Kriegsgeschrei vorzeitig machen. Und das mahnt uns auch zur Nüchternheit und Besonnenheit. Dass wir eine unnüchterne Euphorie auch vermeiden, sondern einfach geduldig auf Gottes Eingreifen warten. Das sechste Prinzip: Gott allein gehört der Sieg. Wie ist denn die Mauer Jerichos zusammengefallen? Also es kam sicherlich nicht durch das Umkreisen und das Schofarblasen. Das ist physikalisch unmöglich. Sondern es kam durch Gottes machtvolles Eingreifen zum richtigen Zeitpunkt. Ist das etwas Unmögliches, worum du betest? Dann brauchst du Gottes Allmacht. Wenn es nicht unmöglich ist, dann schaffst du es auch allein, aus eigener Kraft oder mit menschlicher Hilfe. Also warte auf Gott, bis er die Mauern fallen lässt und den Weg frei macht. Wenn Gott den Weg frei gemacht hat, dann ist es leicht, die Stadt einzunehmen. Sie muss nur noch das ergreifen, was Gott schon längst vorbereitet hat. Sie gingen auf vorbereiteten Wegen. Egal worum es geht, ob es um gute Werke geht, um unsere persönliche Heiligung, statt dass wir uns verkämpfen und anstrengen gegen unsere eigene sündige Natur, nehmen wir doch den Sieg Jesu, glauben den Anspruch und sagen: Herr, du hast alles schon vollbracht und du lebst in mir, ich danke dir. Das ist siegreicher Glaube. Das siebte Prinzip: Lebe im Sieg. Wenn also Gott den Sieg geschenkt hat und das Problem endlich gefallen ist, dann ist der Krieg nicht vorbei, ist eine Schlacht vorbei, aber der Kampf geht weiter. Wie bei Israel, die Landnahme war noch nicht am Ziel. Daher müssen wir auch noch weiter im Sieg leben. Wie war es denn bei Israel? Jericho musste komplett vernichtet werden, es stand unter dem Bann. Das heißt, es musste alles entweder sofort vernichtet werden oder für Gott auf die Seite gestellt. In Jericho durften sie absolut nichts für sich selbst zurückbehalten. Und Achan hat leider genau das nicht beachtet und etwas für sich genommen. Und die Israeliten haben einen hohen Preis dafür bezahlt. Auch das ist ein Vorbild für uns. Wir dürfen keine Kompromisse machen mit Welt und Sünde. Ja, wir scheuen oft Auseinandersetzungen und Konflikte. Aber in geistlichen Dingen kann das tödlich sein. Im Siegleben heißt, machen wir keine ungeheiligten Kompromisse mit dieser Welt, sondern bleiben wir auf dem geraden Weg Gottes. Ja, da müssen wir prüfen, können wir denn alles von der Welt zum Beispiel in die Gemeinde übernehmen? Taugt das für Gott? Und zweitens lehrt uns Jericho auch, es gibt bei Gott keine allgemeinen, universell gültigen Methoden für den Sieg. Es gibt überhaupt keine Methoden bei Gott. Ja? Sieg über Jericho, das war kein Erfolgsrezept. Was sie jetzt 1:1 auf andere Städte hätten kopieren können. Ja, das wäre Magie, wenn sowas funktioniert. Also wenn etwas Übernatürliches geschieht, wenn man ein Ritual vollzieht. Die nächste Stadt, die sie erobern sollten, war Ai. Und da musste Israel ganz anders vorgehen. Die sollten direkt angreifen und dann die Feinde in einen Hinterhalt locken. Da sehen wir, Gott funktioniert nicht. Gott funktioniert nicht. Wenn Gott in einem Fall so geholfen hat, dann muss er im anderen Fall das nicht genauso machen. Jeder steht vor Gott mit seinem Jericho und jeder muss auf ihn hören. Israel hatte durch Gottes Macht über das heidnische Jericho gesiegt. Und das entspricht Gottes Triumph über Welt und Sünde und Tod. Aber ich möchte noch einen Sieg erwähnen, und der gehört zum Leben im Sieg. Und das ist der Sieg der Gnade Gottes. So, und jetzt kommt was ganz Schlimmes, Vers 21. Und sie vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war, mit der Schärfe des Schwertes, an Männern und Frauen, Jungen und Alten, Rindern, Schafen und Esel. Da sagen wir doch, schrecklich, die Bibel ist doch voller Grausamkeit. Da sehen wir es wieder, läuft nur so das Blut raus. Wie kann ein liebender Gott seinem Volk sowas befehlen? Das ist doch unmenschlich und ungerecht. Ja, so sagen die Menschen. Aber bedenken wir, die Kanaaniter, die hatten schreckliche Götzenkulte mit Menschenopfern. Gott hatte Jahrhunderte gewartet, um diese Sünden ausreifen zu lassen. Und dann kam das Gericht als Folge über diese Sünden. Und jetzt sehen wir nicht, Gott ist so grausam, sondern die Sünde ist so grausam. Die hat solche Folgen. Wer Gott für sein Gericht kritisiert, der hat seine eigene Sünde noch nicht in der Tiefe erkannt. Und wenn wir die Gnade verstehen wollen, dann müssen wir erstmal die Sünde mit ihren Folgen in ihrem ganzen Ausmaß wahrnehmen. Und beachten wir, zeigt die Weltgeschichte, bislang sind alle Kulturen, die Menschenopfer hatten, untergegangen. Irgendwann. Und was haben wir heute? Ehe und Familie werden verhöhnt, die Perversion wird stattdessen gefeiert und verherrlicht. Die EU will sogar den Mord an Ungeborenen als ein Menschenrecht etablieren. Ja, als Menschenopfer für den Götzen der Selbstverwirklichung. Und sagt selbst, ist so eine Generation nicht langsam gerichtsreif geworden? Ja, vielleicht schaut Gott noch eine Weile zu. Aber die Bibel sagt, dass das Gericht auch über Europa kommen wird. Und es wird nicht zu Unrecht sein. Und da fiel mir auf, dass unser Text auch noch eine prophetische Dimension hat. Denn dieses Schema 6 mal 1 plus 1 mal 7 kommt in der Bibel nochmal vor. Der Offenbarung. Ja, bei den 7 Posaunengerichten. Ja, da besteht die 7. Posaune aus den 7 Zornschalengerichten. Genau das gleiche Schema. Ja, und wieder Posaunen, wie bei Jericho. So weist die Zerstörung Jerichos prophetisch, symbolisch hin auf diese letzte Gerichtsphase in der Heilsgeschichte. Diese Gerichte werden das letzte Gerichtsreden Gottes sein an eine untergangsreife antichristliche Welt. Und statt Gott zu kritisieren, sollten die Menschen lieber umkehren. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Kein Gericht ohne Gnade. Kein Gericht ohne Gnade. Und da möchte ich auch Rahab noch erwähnen und ihre Familie. Die Rahab glaubte an den Gott Israels. Auch ihre Angehörigen mussten ihren Worten glauben und in ihr Haus gehen. Und dieses Haus wurde als einziges verschont. Es war voll mit todeswürdigen Sündern, die Rettung suchten. Sie mussten dafür allein auf diese Wirkung der roten Schnur vertrauen, die aus dem Fenster hing. Dadurch haben sie die Gnade empfangen, mitten im Gericht. Und da wird wieder der Herr Jesus sichtbar, in dieser blutroten Schnur, als Hinweis auf sein Kreuz. Der Marcel hatte darüber gepredigt. Aber Rahab wurde nicht nur an dieser Stelle gerettet. Ich möchte noch ein anderes Detail erwähnen, was oft verschämt weggelassen wird. Sie war eine Prostituierte. Nun, da gab es ein Problem, 5. Mose 23, 18. Die Hurer durften in Israel nicht am Leben bleiben. Aber diese Art der Sünde war Rahabs Beruf. Also ihr Leben war gleich doppelt verwirkt. Wenn man es an Gottes Gesetz misst. Und da sehen wir die totale Verlorenheit eines Sünders. Er hat keine Chance vor Gott. Aber Gott hat die Rahab zweimal begnadigt. Zweimal. Sie durfte nach der Zerstörung Jerichos in Israel leben. Und was ist aus ihr geworden? Sie wurde Proselytin, das heißt, sie ist übergetreten zum Volk Israel und seinem Gott. Die hat sogar geheiratet. Er hatte Kinder, Familie. Ihr Urenkel war König David. Also das Leben Rahabs zeigt uns, Gott vergibt nicht nur dem Sünder, sondern er verwandelt sein kaputtes, elendes, totgeweihtes Sündenleben in lauter Segen. Habt ihr es gehört? An Rahab sehen wir Gottes wiederherstellende, rehabilitierende Gnade. Er führt den Sünder vom Weg der Sünde und des Verderbens auf den Weg des Lebens und des Segens. So begnadigt der liebende Gott den Sünder, der dem Tod verfallen ist, in Jesus. Und das sind wir. Bei uns nicht anders. Und wir sehen noch mehr Gnade. Gott schämt sich sogar nicht, die Rahab im Stammbaum seines Sohnes auftauchen zu lassen. Matthäus 1. Könnte Gott es noch schöner zeigen als hier? Gott macht in Jesus ein kaputtes Sündenleben vollkommen neu. Er stellt die Würde und die Reinheit des Menschen wieder her, die von der Sünde zerstört wurden. Das ist die Macht der Gnade, die durch den Glauben an Jesus wirksam wird. Ergreif sie. Darum lasst uns auch gefallene Menschen nicht verachten, egal wie tief sie gefallen sein mögen, sondern sagen wir ihnen, du sollst nicht ins Gericht kommen. Gott liebt dich. Egal was du getan hast, komm mit deiner Sünde zu Jesus. Er will dir vergeben, er will dich reinigen, er will dich wiederherstellen. Du sollst leben. Fragen wir uns zum Schluss. Erlebst du als Kind Gottes nur geistliche Niederlagen, Entmutigung, Gleichgültigkeit, Frustration, Versagen? Möchtest du ein überwindendes Glaubensleben führen? Möchtest du den Sieg in deiner Prüfung erleben? Ich fasse die 7 Prinzipien des siegreichen Glaubens nochmal zusammen. Erstens, kenne Gottes Wort. Zweitens, folge der Bundeslade, das ist Jesus. Drittens, gehorche Gottes Anweisung genau. Viertens, blase die Posaune, also proklamiere Gottes Verheißung. Fünftens, lerne Geduld und Ausdauer. Sechstens, Gott allein gehört der Sieg. Und siebtens, lebe im Sieg Jesu. Wie bei Eroberung Jerichos sind oft viele Schritte Zeit und Geduld notwendig. Aber der Sieg wird dir von Gott geschenkt, allein aus Gnade. Genauso wie die Erlösung, die Errettung. Was ist unser Anteil? Glaube und Gehorsam, wie bei Josua. Lassen wir uns daher wie Josua ermutigen von Gottes Zusage. Sei stark und mutig, sei unerschrocken und nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dieses Beispiel, das du uns zeigst, dass du den Sieg schon errungen hast über alle Gewalten des Satans, über alles, was uns noch Not macht, in unserer gefallenen Welt hier, in unserem gefallenen Leib. Du hast schon alles vollbracht. Du erwartest nur, dass wir dir nachgehen, dass wir dir glauben und vertrauen, dass du uns den Sieg schenken kannst. Und ich bitte dich, dass du jeden hier ermutigst und neu stärkst und ausrüstest, sein Jericho anzugehen, im Glauben, in deiner Kraft. Amen.